was bisher geschah.
Wir haben seit Wochen kein offenes Wasser mehr gesehen. Ich glaube, ich habe Rheuma im rechten Oberschenkel. Ich kann nur ein paar Meter gehen, bis es furchtbar wehtut. Keiner von uns glaubt mehr daran, dass dieses Jahr noch ein Schiff durchkommt.
Eines Nachts riss die alte Frau ein Brett aus dem Boden des Hauses und befahl dem Mädchen, hinunterzuschauen. Sie blickte durch das Loch hindurch auf die Erde. Alles war, als könne sie es berühren. Da waren die Meere, Länder und die Menschen. Die alte Frau sagte: "Nun, wenn du wirklich nach Hause möchtest, dann nähe. Spinne Garn, schneidere Handschuhe und Rentierhaut." Und das Mädchen aus dem Norden tat alles, was die alte Frau ihr aufgetragen hatte. Dann ließ sie das Garn hinunter, bis es zur Erde hing. Sie zog die Handschuhe an und begann, hinabzuklettern.
Hey, wir sind zurück. Ich bin Tore und neben mir in einem kleinen Zimmer auf dem Dachboden sitzt
Ole. Hello.
Nach einer kurzen Pause.
Wir haben übrigens den Deutschen Podcastpreis 2024 gewonnen.
Hooray! Geht es heute weiter mit der Geschichte von Ada und einer unglaublichen Expedition.
Noch ganz kurz vorher, lieben Dank für eure ganzen gute Besserungswünsche. Ich bin tatsächlich wieder gesund, das heißt, wir können endlich weitermachen.
Wer nicht gesund ist, das ist der zweite Kommandant unserer kleinen Expedition, Lorne Knight.
Wir reisen heute also wieder auf diese kleine, nebelumwogte Insel, auf der es mittlerweile aber gar nicht mehr so rosig aussieht. Der Herbst steht vor der Tür und noch immer ist kein Versorgungsschiff zu den fünf durchgekommen.
Gell hat einen schlimmen Abszess im Rachen, Knight plagt eine seltsame Krankheit, Ada hat Heimweh und alle sind dünn und abgemagert.
Aber was bereitet Knight so große Schmerzen? Ist es wirklich sein selbstdiagnostiziertes Rheuma oder steckt etwas anderes dahinter?
Willkommen zurück. Zu einer Geschichte voller Trauer und Schmerz, aber auch voll von kleinen Hoffnungsschimmern. Willkommen zurück zu Ada Teil 4.
Es wird noch lange dauern, bis ein Schiff kommt.
Es steht für sie außer Frage, dass als er auf Hilfe angewiesen ist, sie sich um ihn kümmert.
Wir waren hungrig.
Überleben tut man nur mit dem Kopf durch.
Er sagt, ich würde ihn gar nicht retten wollen.
Wenn das Schlimmste eintritt, möchte ich, dass du weißt, dass ich allein die Verantwortung für mein Ende trage.
Das heißt aber nicht, dass man ein glücklicher Mensch wird.
Das ist das schlimmste Leben, was ich je in dieser Welt gelebt habe. Gott weiß alles. Dienstag, 8. August 1922. Wrangelinsel, Arktischer Ozean. Gell und ich spielen Karten. Ich gewinne. Es gibt nichts zu tun.
Der Tee wurde durch Kaffee ersetzt. Ich mag ihn nicht.
Wenn du Zweifel hast, fahr nicht rein. Ein wohlbekannter Satz unter Seefahrern dieser Welt, der Captain Burnett immer wieder durch den Kopf geht. Stumm steht er am Bug, seine Hände verkrampfen sich in seinen Taschen. Die Kälte überrascht ihn jedes Mal aufs Neue. Seine Augen wandern über das dunkelblaue Wasser, an dem die Teddybär sich vorbeischiebt. Die weißen Treibeisschollen in der Ferne werden immer mehr. Von oben sieht das Meer aus wie ein graues Malervlies nach einer hastigen Renovierung. Weiße Punkte, Sprenkler und Farbkleckse durchsetzen die dunkle See.
Im Norden drängen sich die Schollen immer näher zusammen, als wollen sie sich gemeinsam vor der Kälte schützen. Captain Burnett fröstelt. Wenn seine Berechnungen stimmen, befindet sich ihr Schiff in der Beringstraße, etwa 135 Seemeilen von seinem Ziel entfernt. Noch haben sie freie Fahrt. Doch das Packeis wird immer dichter. Der schlimmste Teil der Reise liegt noch vor ihnen.
Wenn du Zweifel hast, dann fahr nicht rein. Ein altes, ungeschriebenes Gesetz der Polarfahrt. Traust du dich weiter, als dein Schiff kann, dann wird es deine letzte Fahrt. Die Eismassen werden deine Bordwände innerhalb von Minuten brechen. Eiskaltes Wasser wird in den Rumpf fließen und das Schiff langsam zurück ins Meer ziehen. Burnett kennt dieses Gesetz gut. Und trotzdem verstößt er heute dagegen.
Seine sonnengegerbte Haut und seine wachen Augen unter den buschigen Brauen zeugen von einer langen Laufbahn auf See. In Nome wurde er vor einem unwahrscheinlich kalten Jahr gewarnt. Am Kap Wales kam ihnen ein anderes Schiff entgegen, auf schnellem Kurs Richtung Süden. Alles zu, rief die Besatzung. Und dass mehrere Walfänger weiter nördlich von einer undurchdringlichen Schicht Eis eingeschlossen wären und überwintern müssten.
Was für ein schierer Wahnsinn, jetzt noch weiter nach Norden zu fahren. Captain Burnett weiß, welches Risiko er eingeht, nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine gesamte Mannschaft. Doch trotz seiner meist kühlen Art, seines berechnenden und an den richtigen Stellen vorsichtigen Charakters sträuben sich Verstand und Gefühl gegen das Sprichwort. Er darf einfach nicht umkehren.
Burnett denkt an die wertvollen Konserven im Laderaum und an die Briefe, die ihm enorm hastig in die Hand gedrückt wurden. Hier geht es nicht ums Geld. Wäre es ein normaler Auftrag, wäre er wahrscheinlich niemals losgefahren. Viel lieber wäre er zu Hause geblieben, hätte Pfeife geraucht und in das Feuer des Kamins gestarrt.
Doch die ungeheure Dringlichkeit der Reise hat ihn seine Entscheidung ändern lassen. Klar, und die Briefe. Verschwommen erinnert er sich an den Tag zurück, als er den Auftrag in Nome erhielt. Von einem altbekannten Mann mit blauen Augen im adretten Nadelstreifenanzug.
Wenn du Zweifel hast, fahr nicht rein. Die Teddybär dampft und segelt gegen einen starken Sturm aus Norden an. Im Laderaum liegen die Briefe und die so dringend benötigten Vorräte für 5 hoffnungsvolle Menschen auf einer kleinen Insel 100 Seemeilen weiter nördlich. Dicke Schollen kratzen am Rumpf des Schiffs. Weit voraus, im Nebel nur schemenhaft zu erkennen, hebt sich das Packeis am Horizont. Eine undurchdringliche weiße Grenze. Captain Burnett lässt nach Westen steuern und sucht nach Kanälen, die tiefer ins Eis führen. Trotz der Warnungen seiner Crew will er noch nicht aufgeben.
Ende August, nicht mehr weit von Wrangell Island entfernt, kracht es im Rumpf. Der Kapitän rennt mit seiner Crew in das Unterdeck. Die Schiffsschraube hat sich in einer der Schollen verhakt und ist nun komplett verbogen und verdreht. Gleichzeitig droht der Weg immer schwieriger zu werden. Im Norden stapelt sich das Eis. Der Streifen offenen Wassers am Horizont wird immer dünner.
Die Besatzung redet auf ihn ein. Die Fahrt ist verloren. Niemals kommen sie heile bei ihrem Ziel an. Bernard reagiert nicht. Stumm starrt er nach Norden. Sie könnten es zu Fuß versuchen. Dann verwirft er den Gedanken schnell wieder. So eine Reise würde sie alle in den nächsten Tagen töten. Die fünf auf der Insel müssen allein klarkommen. Schweren Herzens gibt er den Befehl zu drehen. Richtung Südosten, zurück nach Norden.
Die Teddybär schafft es also nicht nach Wrangel Island, kehrt jetzt zurück nach Nome. Eine Nachricht, die sich ziemlich schnell verbreitet.
Ja, und ich glaube, jetzt ist es Zeit, über die Menschen zu sprechen, die diese ganzen Briefe geschrieben haben, die Captain Bernard ja eigentlich auf die Insel bringen sollte.
Ja, unsere fünf Reisenden haben Väter, Mütter, Geschwister, Geliebte, die jetzt alle zu Hause sitzen und realisieren, dass ihre Kinder, Brüder oder Partner ein Jahr länger auf dieser Insel warten müssen. Eben ohne Vorräte und fast noch schlimmer, irgendeine Nachricht von ihnen selbst.
Als die Mutter des jüngsten Expeditionsteilnehmers, die Mutter von Gal, davon erfährt, dass das Schiff nicht durchgekommen ist, ist sie erstmal wahnsinnig verzweifelt. Die war schon von Anfang an dagegen, dass ihr mittlerweile übrigens 20 gewordener Sohn auf diese Expedition mitkommt. Und wir haben hier einen Brief von ihr. Den schreibt sie, kurz nachdem sie die Nachricht erhalten hat, dass das Schiff nicht durchgekommen ist, an ihre Schwester. Ich zitiere einfach mal ein paar Ausschnitte. Und zwar schreibt sie zum Beispiel:
Wenn ich nur ein einziges Wort von ihm bekommen könnte, dass er in Sicherheit ist, dann hätte ich Frieden.
Und ein bisschen später schreibt sie:
Ich schaue auf seine Fotografie und ich weiß, dass er wieder zurückkommen wird.
Was für wunderschöne Worte. Ich meine, ihr kleiner Sohn ist 19, als er losgefahren ist, also wirklich noch ein Kind. Die macht sich unfassbar Gedanken.
Und jetzt hängt sie sich da an dieser Fotografie auf. Ne? Das ist das Einzige, was sie jetzt, das Aktuellste, was sie von ihrem Sohn hat. Kein Brief, kein Hey Mama, mir geht's gut.
Ja. Es muss eine unfassbar schlimme Zeit für alle gewesen sein. Zum Beispiel auch für Lorne Knights Großvater. Der ist damals 94 Jahre alt. Das ist wie heute 120 werden. Das ist absoluter Wahnsinn. Wirklich beachtlich. Er ist manchmal apathisch. Er steht dem Tod näher als dem Leben. Er erzählt aber allen anderen, er wird nicht sterben, bis er seinen Enkel endlich wieder sieht. Also bis Lorne Knight endlich wieder zu Hause eintrifft. Als er dann mitbekommt, dass das Schiff die Insel nicht erreicht hat, stirbt er kurz darauf.
Das ist dieser eher
94-jähriger Mann, der ganz, ganz nah am Ende seines Lebens steht, der sich dahinsetzt, die Arme verschränkt und sagt:
Ich sterbe erst, wenn
ich meinen Enkel wiedergesehen habe.
Genau, oder wenn ich zumindest eine Erfolgsnachricht von ihm bekommen habe. So, hey, Opa, ich hab's geschafft, ich bin jetzt ein Jahr hier.
Gut, es ist alles in Ordnung. Und er setzt sich dahin mit verschränkten Armen und sagt: So lange werde ich noch am Leben bleiben. Und als er dann mitbekommt, dass dieses Schiff eben es nicht nach Wrangel Island geschafft hat, dann stirbt er.
Natürlich kann man jetzt den frühen Herbst oder die außergewöhnlich schlechten Eisverhältnisse für dieses ganze Desaster verantwortlich machen.
Aber Tore und ich haben zu lange Podcast gemacht, um zu wissen, dass es vielleicht noch an was anderem liegt.
Es kann auch menschliches Versagen eine Rolle spielen. Ja.
Und in dem Fall ist es tatsächlich menschliches Versagen. Wenn Captain Bernard mit der Teddybär etwas früher losgeschickt worden wäre, dann wäre er auf jeden Fall durchgekommen.
Tja, und nun müssen wir ein kleines Geheimnis lüften. Es geht um den Mann, der Captain Bernard erst so spät losgeschickt hat. Den Mann mit dem Nadelstreifenanzug. Den Auftraggeber der ganzen Expedition.
Wir haben ihn bislang im Hintergrund gehalten, ein paar Mal angedeutet, dass er ziemlich viele Fehlentscheidungen trifft, wie diese hier auch, und manchmal sogar ganz offen lügt.
Vielleicht erinnert ihr euch zum Beispiel an den Anfang von Folge 2, wie er Crawford getroffen hatte und ihm versichert hat, dass die geplante Expedition ganz bestimmt von der britischen Regierung unterstützt wird, da gar nichts schiefgehen kann.
Ja, oder zum Beispiel, wie er versprochen hat, auf der Insel wäre es ganz einfach zu jagen und zu leben. Sowohl die Unterstützung der britischen Regierung als auch diese Lebensauslegung, es wäre so einfach zu jagen und zu wohnen, sind beide gelogen.
Wir haben euch ja versprochen, dass wir irgendwann nochmal auflösen, wer das eigentlich ist.
Hier sind wir. Wir machen es jetzt.
Das wird jetzt passieren. Der Mann im Nadelstreifenanzug heißt Vilhjálmur Stefánsson. Naja, nicht ganz. Eigentlich heißt er William. Er ändert seinen Vornamen aber in die isländische und finde ich sehr schwer auszusprechende Version, weil er findet, dass es cooler klingt.
Thorat hier als Stichpunkt geschrieben, mehr Schein als Sein, weil er seinen Namen geändert hat.
Ja, richtig? Ich finde, das zeigt schon irgendwie so ein bisschen seinen Charakter.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, wenn man seinen Vornamen nicht schön findet und meinetwegen von William auf Wilcher Moore ändert, dann finde ich das tatsächlich nicht so schlimm.
Es könnte auch ein Prank sein, um einfach junge Podcaster zu ärgern, die 100 Jahre später eine Geschichte drüber machen wollen und den Namen nicht aussprechen.
Wie zur Hölle spricht man? Wir haben uns auf Wilcher Moore geeinigt.
Ich kann es schon nicht mehr. Verdammt.
Ja. Isländer können uns auf jeden Fall roasten in den
Liebe
Kommentaren.
Grüße an alle Isländerinnen und
Isländer. Aber du hast recht, dieses mehr Schein als Sein zieht sich tatsächlich durch sein späteres Leben durch.
Ja, er studiert erst Anthropologie, macht dann selber einige Reisen in die Arktis. Muss ich sagen, auch teilweise sehr erfolgreich. Also ich glaube, er ist tatsächlich eine gewisse Zeit lang auch ein durchaus erfolgreicher Polarforscher. Aber Schritt für Schritt kommt raus, dass er die Polarforschung an sich gar nicht so interessant findet, sondern eigentlich eher das Erzählen davon.
Ja. Er reist ja nicht mehr selbst in die Arktis, er verkauft jetzt einfach die Idealvorstellung von einer besiedelbaren Arktis, in der jeder leben kann und in dem die Gebiete, auf denen man seine Häuser bauen kann, ja quasi nichts kosten.
Ja,
umsonst
genau,
sind so.
Das ist so seine Idee. Hey Leute, die Arktis liegt dort und die ist besiedelbar. Da ist viel Platz, guter Lebensraum und da kann im Prinzip jeder leben.
Ja, das sind einfach wahnsinnige Vorstellungen, die er auch selber feststellt. Wir haben ein bisschen in ein Buch reingeguckt, das heißt The Friendly Arctic, natürlich geschrieben von Wilcher Moore Stefansson, und da beschreibt er so ein bisschen, hey, darum ist die Arktis so ein guter Ort, um zu leben, darum macht es so viel Spaß, es gibt super viele Tiere, es ist ein schöner Ort und man kann sich an das Wetter gewöhnen.
Er trifft damit aber auch einen Zeitgeist, ne? Das ist, die Arktis ist in dieser Zeit eins der letzten unerforschten Gebiete. Es ist mysteriös. Die Leute haben Bock auf gute Geschichten.
Ja, wir können uns ja an Amerika erinnern, was ja auch relativ spät erst besiedelt wurde. Aber der Westen von Amerika ist mittlerweile besiedelt. Das sind richtige Städte entstanden. Das heißt, es bleibt fast nur Antarktis und eben die Arktis übrig.
Irgendwann tauscht Stefansson dann seine Felljacken gegen einen adretten Nadelstreifenanzug und reist von Stadt zu Stadt, um eben genau von dieser Idee zu erzählen, von dem guten Leben in der Arktis.
An der Stelle fand ich, dass Jasmin Löchner, Historikerin und Journalistin, einen super interessanten Vergleich zu seinem Charakter gezogen hat.
Eigentlich, wenn ich über Stefansson nachdenke, dann kommt er mir immer so vor wie heutzutage so Start-up-Founder, ganz ehrlich, weil die stellen sich auf eine Bühne und verkaufen eine Vision. Sie verkaufen ja noch kein funktionierendes Unternehmen, sondern sie verkaufen den Traum von etwas. Stefansson hat eigentlich nichts anderes gemacht. Er hat sich auf die Bühne gestellt und hat gesagt, die Arktis ist ein freundlicher Lebensraum, die können wir besiedeln. Das waren so Hirngespinste eigentlich. Und man sieht ja auch daran, dass er für diese Expedition 4 junge Männer angeheuert hat, die auch noch selbst nicht wahnsinnig viel eigene Expeditionserfahrung hatten. Ich finde, so in dieser Startup-Founder-Szene wäre er heute am Leben, würde er irgendwie in so einem Bereich aktiv sein, glaube ich. Also so stelle ich mir diesen Typen vor.
Okay, zurück zu unserer Geschichte. Denn es ist offensichtlich Stefanssons Schuld, dass sein Versorgungsschiff, die Teddybär, erst so spät losfährt.
Wir können uns mal das Taschengeld anschauen. Und ihr seht's nicht, aber ich mache so Anführungszeichen
das,
mit meinen Fingern.
Wenn wir Taschengeld erwähnen, wir werden immer Taschengeld und nicht Taschengeld sagen, weil es wirklich nur ein Taschengeld ist.
Dieses Taschengeld, was Captain Bernard nach seiner misslungenen Rettungsaktion von Stefansson bekommt,
ist nichts.
Nämlich gar nicht so viel, ne?
Stefansson hat schon seit dem Sommer kein Geld mehr. Der ist pleite.
Als es dann im Sommer langsam dringend wird, als er merkt, okay, ich muss jetzt mal das versprochene Schiff losschicken, wendet er sich an die kanadische Regierung und sagt, hey, da sind 4 Männer im kanadischen Dienst, deren Leben in Gefahr ist. Bitte schick doch mal ein Schiff dahin. Ich hab da jetzt gerade kein Geld für. Übrigens, Ada, also dass da noch eine 5. Person auf der Insel ist, erwähnt er mit keinem Wort.
Das ist die erste Lüge in seiner Aussagen, und die zweite Lüge ist ja, dass er sagt, 4 Männer im kanadischen Dienst. Dass er sagt, okay, das ist ja eine britische Expedition, die es ja überhaupt gar nicht ist, was ja eine offensichtliche Lüge ist, die die kanadische Regierung ganz schnell überprüfen kann.
Ja, die kanadische Regierung sagt auch, ja, das ist doch hier mehr oder weniger dein Privatvergnügen.
Ja, genau,
ne?
Wir haben hier nichts beigetragen, und sie werden sich niemals um Wrangell Island kümmern. Das ist eine heikle politische Sache. Da haben wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass es auch so nah an Russland liegt, einfach schwieriges Gebiet ist. Und so muss sich Stefansson jetzt von allen Seiten Geld leihen, bis er dann genug zusammen hat für dieses Taschengeld.
Ja, also er hat sehr, sehr wenig Geld und bekommt es dann auch sehr, sehr, sehr spät. Die kanadische Regierung lässt sich irgendwann breitschlagen, noch ein bisschen was dazu zu geben. Aber es ist eben viel zu wenig, es kommt viel zu spät.
Ja, und so müssen sie erst im August aufbrechen, was ja schon ein bisschen auf das Ende des Sommers zusteuert. Und deswegen kommt das Schiff auch erst so spät an.
Natürlich kann man jetzt vermuten, dass das alles irgendwie einfach nur eine unglückliche Fügung der Ereignisse ist. Stefansson hat halt nicht so gut mit seinem Geld gewirtschaftet. Dann passiert sowas. Aber,
ja,
du wolltest auch gerade aber sagen.
Ich wollte auch gerade sagen, ja.
Also für mich wirkt das schon sehr, 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 sehr fahrlässig. Also du merkst ja nicht zwei Wochen vorher, dass du kein Geld mehr für eine komplette Rettungsexpedition oder für ein komplettes Versorgungsschiff hast.
Ja, vor allen Dingen, bevor du eine Expedition startest, wirfst du ja unter Umständen einen Blick auf dein Konto und sagst, das wird abgezogen, wie viel Geld verbleibt, wenn ich denen jetzt verspreche, dass in einem Jahr ein Versorgungsschiff kommt. Und wenn da null rauskommt, dann würde ich sagen, okay, vielleicht mache ich diese Expedition nicht. Wir können aber auch davon ausgehen, dass Stefansson in seinem Kopf schon damit gerechnet hat, dass dieses Versorgungsschiff nicht durchkommen wird.
Ich habe bei der Recherche irgendwann das Gefühl gehabt, dass Stefansson es eigentlich fast drauf angelegt hat, dass die Leute auf der Insel kein Versorgungsschiff bekommen und dort zwei Jahre lang ohne Hilfe überleben müssen.
Ja, sehe ich teilweise so. Ich glaube, dass Stefansson das am Ende relativ egal ist, ob ein Versorgungsschiff kommt oder nicht. Und das hat ja auch in The Friendly Arctic beschrieben, dass es so schön ist, da zu wohnen, dass diese fünf Leute auf der Insel wahrscheinlich kein Versorgungsschiff brauchen. Trotzdem hat er sich ja ganz minimal, wir müssen es aber erwähnen, darum gekümmert, dass tatsächlich ein Schiff losfährt. Auch wenn es viel zu spät ist.
Und auch wenn es eigentlich gar nicht in sein Konzept dieser Friendly Arctic passt. Ich mache wieder die Anführungszeichen.
Machen wir es bei The Friendly Arctic auch. Ja, und auch wenn er dem Kapitän der Teddy Bear ein Taschengeld bezahlt hat.
Der ist am Ende mit Minus rausgegangen, ne?
Der Kapitän der Teddybär auf jeden Fall.
Das war ein Joke, das Geld, der Versuch war auch ein Joke, wenn du im August losfährst, um eine Insel im Eismeer zu erreichen, keine Chance, also auch in guten Jahren ist es sehr schwierig.
Das weiß man damals aber auch, wenn man sich minimal mit der Arktis beschäftigt hat.
Ja.
So.
Aber Ole, lass uns zurück auf die Insel, denn ziemlich genau in dieser Zeit, als Captain Burner zurückkehrt, in der Zeit, in der unsere Reisenden immer weniger Füchse fangen und die Nahrung immer knapper wird, da beginnt Ada selbst Tagebuch zu schreiben.
Wir haben beide keine Ahnung, warum sie ausgerechnet jetzt damit anfängt. Vielleicht aus Langeweile, vielleicht aber auch, weil sie merkt, dass die offiziellen Tagebuchschreiber der Expedition, also Crawford und Knight, immer nachlässiger mit ihren Einträgen werden. Vielleicht ahnt sie auch, dass der Kommandant und sein Stellvertreter schon seit Wochen einen geheimen Plan schmieden.
Oktober. Meine Tage bekommen. Am 20. wieder wohl auf.
Ada schließt das kleine Notizbüchlein und legt den Bleistift zur Seite. Auf dem Cover ist ein Mädchen in rotem Mantel abgebildet und darunter steht in geschwungenen Buchstaben:
Mit guten Wünschen zu Weihnachten und zum neuen Jahr.
Ab jetzt wird sie regelmäßig hier hineinschreiben, auch wenn der Text auf dem Umschlag fast zynisch wirkt. Das Schiff sollte sie im Sommer erreichen, mittlerweile ist Herbst. Der Winter steht vor der Tür, in diesem Jahr wird sie niemand mehr retten können.
Ada ist hungrig, ab und zu finden sie noch abgemagerte Füchse. Die Robben und Eisbären haben sich längst aus dem Norden zurückgezogen. Was übrig bleibt, sind verschimmelte Konserven. Selbst die müssen sie genau für jeden Tag einteilen. Selten kontrolliert Gale, der Jüngste, noch die Fallen. Wenn er doch loszieht, um es zu tun, kehrt er meist schnell zurück, immer mit leeren Händen. So kann es einfach nicht weitergehen.
Selbst das Walrossfleisch geht zur Neige. Ada kocht jetzt Eintöpfe und wirft alles hinein, was sie haben. Sogar die knorpeligen, bitter schmeckenden Flossen. Gal frittiert die letzten Brotstücke in Blubber, damit sie länger daran kauen können. Jeden Abend schluckt er Aspirin, um den seltsamen Abszess in seinem Gaumen zu lindern. Keiner von ihnen hat medizinische Erfahrung. Am schlimmsten geht es Knight, dem zweiten Kommandanten. Seit der Reise zum Skelettfluss wirkt er dünn und eingefallen. Bleiben sie noch länger in der stickigen Hütte, wird sein Körper bald ganz aufgeben. Sein selbstdiagnostiziertes Rheuma zieht sich jetzt von den Gliedmaßen bis in die Mitte seines Körpers.
22. Oktober. Wurden heute von einem heulenden Sturm aus dem Osten überrascht. Kein Holz. Wir blieben in unseren Schlafsäcken und zitterten. Letzte Nacht mussten wir aufstehen und das kleine Boot die Küste hinaufziehen, weil eine gewaltige Brandung aufkam. Allem Anschein nach ist das Meer meilenweit fast eisfrei.
Doch für ein rettendes Schiff ist es längst zu spät. Rau und hart zieht der Winter über Wrangell Island. Schneestürme hüllen die Insel ein und die fünf ziehen in ein kleines Schneehaus, in dessen Inneren sie ihr Zelt aufschlagen. An Weihnachten leuchtet ihr kleiner Unterschlupf, erhellt durch eine Öllampe in die Polarnacht. Gedämpfte, hoffnungsvolle Stimmen wehen über das Eis. Seit Wochen können sie sich heute zum ersten Mal wieder satt essen.
Schon lange spukt eine Idee in ihren Köpfen herum. Doch nun, am Weihnachtsabend, nimmt sie Gestalt an. Angeregt diskutieren die Männer über den Plan. Ada hält sich stumm zurück. Doch auch sie versteht, dass es nicht so weitergehen kann. Es gibt zu wenig Nahrung auf der Insel, um sie alle fünf durch den Winter zu bringen. Jemand muss Hilfe holen. Und so beschließen sie, sich aufzuteilen. Ein Teil der Gruppe soll zu Fuß über das Eis aufs Festland marschieren, entweder nach Nome oder nach Sibirien. Dorthin, wo Menschen und Nahrung sind.
So, der Plan steht also. Jetzt die Frage, wer von ihnen wird losziehen? Wenn, darf ich noch kurz erinnern? Wir haben euch unten eine kleine Spotify-Abstimmung veröffentlicht. Ihr könnt gerne jetzt einmal tippen, wen ihr am ehesten losschicken würdet. Es werden am Ende zwei Leute und wer eher nicht gehen sollte. Wenn ihr das machen wollt, dann macht es bitte jetzt, weil wir werden das gleich auflösen.
Ja, drückt kurz auf Pause, wenn ihr auf Spotify hört und stimmt ab. Ansonsten würde ich sagen, wir können schon mal eine Person ausschließen. Denn Ada wird nicht Richtung Festland gehen. Die Männer trauen ihr diesen Marsch noch nicht zu. Sie ist zwar mittlerweile mehr oder weniger vollwertiges Mitglied der Expedition. In den Augen der Männer hat sie sich bewiesen. Aber trotzdem wollen sie einfach das nicht auf Ada übertragen.
Vielleicht auch so ein bisschen wegen dem Frau-Mann-Unterschied, dass die Männer sagen,
definitiv.
Wir sind generell stärker als Ada
definitiv.
Und halten länger durch.
Und ich glaube auch sicherlich noch Vorurteile und Rassismus, die
ja
auch eine Rolle spielen.
Ja, wahrscheinlich auch. Noch jemand fällt raus, Gal nämlich.
Ja, der Jüngste, er ist gerade 20 geworden, ist in der Hierarchie, abgesehen von Ada, ganz unten. Und ich glaube, der hätte auch zusammen mit Ada überhaupt gar keinen Bock. Also der will auch gar nicht das Lager verlassen,
der
genauso
hat wahrscheinlich
wie Ada.
Am wenigsten lange durchgehalten. Bleibt noch Crawford übrig, also der Leiter der Expedition, und der möchte am liebsten bei diesem Rettungsmarsch dabei sein und ihn auch anführen.
Ja, er ist der Leiter der Expedition, er fühlt sich nicht nur verantwortlich für die Expedition, sondern auch für die Leben von allen, und deswegen möchte er halt bei dieser Rettungsexpedition auch, glaube ich, ganz vorn dabei sein.
Crawford ist ehemaliger Student, der war vorher noch nie auf dem Eis unterwegs, der hat also dort keine Erfahrung gemacht. Das heißt, er braucht einen Partner, der sich mit dem Eis auskennt.
So bleiben noch Maura und Knight. Und während Maura wie immer zurückhaltend und bescheiden bleibt, drängt Knight darauf, so schnell wie möglich zusammen mit Crawford aufzubrechen.
Absoluter Wahnsinn. Ich glaube, wir können uns alle an Knights Gesundheitszustand erinnern. Über seine seltsame Krankheit haben wir ein paar Mal gesprochen. Und jetzt drängt er darauf, selbst loszuziehen.
Und da widerspricht ihm auch keiner. Also obwohl er so geschwächt ist und ich bin mir sicher, dass zumindest Maura, Ada und Gal gesehen haben, dass das nicht so eine gute Idee ist, dass Knight da loszieht. Niemand widerspricht ihm, weil eigentlich, das haben wir ja auch schon in den letzten Folgen besprochen, ist Knight der Anführer dieser Expedition, zumindest inoffiziell. Wir haben also unser Team zusammengestellt, die Gruppe wird sich trennen. Maura, Gal und Ada bleiben im Camp zurück und versuchen irgendwie zu überleben. Und Crawford und Knight ziehen los.
Trotz seiner heftigen Beschwerden gibt sich Knight relativ zuversichtlich und auch vorfreudig auf diesen bevorstehenden Fußmarsch. Auch wenn er jetzt noch nicht weiß, dass er mit diesem Fußmarsch eigentlich nur vor seinen eigenen Problemen davonläuft.
Kurz nach Neujahr wird das Wetter besser. Und Anfang Januar ziehen sie los.
Es ist kurz vor 1 Uhr morgens, als Crawford und Knight im fahlgelben Licht der Tranlampen ihre Pelzhandschuhe überstreifen und die Kordeln ihrer Rentierfellkapuzen festziehen. Sie sehen aus wie dicke, polsterte, braune Marshmallows auf zwei Beinen. Ada, Moe und Gal müssen grinsen, als sie den zwei plumpen Gestalten Lebewohl sagen. Doch jede Lage Kleidung ist bitter benötigt in der furchtbaren Kälte, die die Männer draußen erwartet. Ein leichter Wind weht von Westen und Schneeflocken tanzen über die unruhig scharrenden Hunde und den vollbeladenen Schlitten.
Die Polarnacht ist klar und kalt. Eine dünne Mondsichel taucht den überfrorenen Schnee in ein blasses, graues Licht. Knight prüft die Gurte ein letztes Mal, zurrt die Hunde fest und dann gibt Crawford das Kommando. Schwerfällig setzt sich das kleine Team in Bewegung. Ada, Maura und Gal stehen in der Tür und winken. Sie bleiben in der Kälte, bis die beiden braunen Marshmallows und ihr Schlitten von der Dunkelheit verschluckt werden. Ihre Hoffnungen ruhen nun auf zwei Männern, die sich in den wirbelnden Flocken Richtung Zivilisation kämpfen.
7. Januar. Crawford und ich beginnen unsere Reise nach Süden. Der Mond ist nur noch eine dünne Sichel. Es war leicht neblig, als wir Richtung Osten entlang des rauen Eises stapften. Unser Schlitten kippte in der Dunkelheit immer wieder um und wir schlugen unser erstes Lager auf. Unsere Last ist schwer, die Hunde sind schwach. Wir haben einen Eispickel und einen Topfdeckel verloren. Ein ziemlich schlechter Start.
Knights Hüfte schmerzt wieder. Die 6 Meilen über das Eis waren wie ein Gang über Glasscherben. Draußen vor dem Zelt winseln die Hunde. Sie sind an die große Last des Schlittens nicht gewöhnt. Über 300 Kilo. Blubber, Brot, Zeltstangen, Kochzeug und Ersatzkleidung drücken den Schlitten tief in den Schnee. Knight und Crawford haben für 4 Wochen Proviant. Dann müssen sie die erste Siedlung auf dem Festland erreicht haben.
Knight schläft unruhig. Am nächsten Tag brechen sie um 8:30 auf. Der Horizont schimmert dunkelgrau. Das Thermometer fällt auf minus 40 Grad und der Schlitten gleitet rasch über den betonartig zusammengepressten Schnee. Immer wieder schlagen sich die Männer mit den Handschuhen ins Gesicht, um das Blut zurück in die leeren Gefäße zu treiben. Die Feuchtigkeit ihrer Atemluft kondensiert an ihren Bärten und gefriert zu dicken Eisklumpen. Knight starrt ins dunkle Zwielicht. Schon nimmt das Licht wieder ab. Um 2:30 Uhr nachmittags ist es zu dunkel, um weiterzugehen.
8. Januar, Camp 2. Unsere Uhren gehen falsch, aber wir brauchen sie. Schlugen unser Lager eine Viertelmeile westlich vom alten Karluk-Camp und den Gräbern auf. Die einzigen Zeichen von Leben sind ein paar alte Spuren von Füchsen und Bären. Wir haben etwa 30 Tagesrationen. Danach sollten wir in Sibirien sein. Leichter Wind von Westen, klar und kalt.
In der düsteren Präsenz der alten Gräber flattert die Zeltwand der Männer im Wind. Im Schein der Flamme des Kochers begutachten sie ihre Verletzung. Crawfords Hände sind aufgescheuert und wund. Knights Gesicht weist erste Erfrierungserscheinung auf und an seinen Beinen haben sich seltsame graublaue Flecken gebildet. Beide sind zu erschöpft, um die Hunde anzuschnüren. So bleiben sie auch am nächsten Morgen in den Schlafsäcken liegen. Nur einen Tag Pause, etwas Ruhe, bevor es weitergeht. Beide schlafen schlecht. Sie wissen, dass sie unbedingt vorankommen müssen.
Als sie am folgenden Tag aufbrechen, schießt Knight der Schmerz früher als sonst in die Gelenke. Er beißt die Zähne zusammen und stapft weiter. Noch bäumt sich sein Körper auf gegen das Stechen und die wahnsinnige Erschöpfung. Knight weiß, dass alle Hoffnung auf ihn und Crawford liegen. Plötzlich wird der Schlitten langsamer und versinkt fast in einem Feld aus lockerem Pulverschnee. Die Hunde zerren noch, aber schließlich bleiben sie stehen. Verbittert legt sich Knight den vordersten Gurt um die Schultern und beginnt selbst zu ziehen.
Zehnter Januar, Camp 3. Der Weg vor uns sieht furchtbar aus. Wir haben nur 5 Hunde und es ist sehr kalt. Überflüssig zu erwähnen, dass unser Vorankommen schrecklich schwierig ist.
Sie schlagen ihr Lager hinter einem Wall aus Schnee auf, spannen eine Plane darüber und versuchen mit zitternden Fingern, den Kocher zum Laufen zu bringen. Doch irgendetwas am Docht ist kaputt. Knight und Crawford werden nervös. Sie spüren, wie ihre Hände langsam taub werden. Wenn sie jetzt kein Feuer machen, werden sie die Nacht nicht überleben. Schließlich, endlich, züngelt eine kleine, schwache Flamme aus dem Gerät.
Blass kriechen die beiden in ihre Schlafsäcke. Mit einem Mal wird ihnen deutlich, wie töricht ihre Hoffnung gewesen ist, nach ein paar Wochen Marsch das Festland zu erreichen. Mitten im arktischen Winter, in völliger Dunkelheit, bei Temperaturen von minus 40 Grad. Ein 21-jähriger Student und ein Schwerkranker. Knight würde lachen, wenn nicht jede Faser seines Körpers brennen würde wie Feuer. Sie sind erst ein paar Tage unterwegs, haben noch nicht mal die Insel verlassen und bleiben auch den nächsten Morgen im Zelt liegen.
Zwölfter Januar, Camp 4. Um 9.30 Uhr aufgebrochen. Von hier aus sieht der Weg nach Osten mit 5 Hunden und einem klapprigen Schlitten praktisch unpassierbar aus. Crawford und ich zerbrechen uns den Kopf darüber, was wir jetzt tun können. Ich bin fast am Ende. Ich hasse es, das zuzugeben, aber ich kann nicht anders. Mein Skorbut ist zurückgekommen. Schon seit den letzten 1 oder 2 Monaten. Ich habe niemandem davon erzählt, Crawford ausgenommen. Als wir aufbrechen, hoffte ich auf ein gutes Vorankommen und auf die Chance, frisches Fleisch zu ergattern. Jetzt ist es mir unmöglich, weiterzugehen. Wir werden zum Lager zurückkehren.
Ich darf zitieren. Knight schreibt, mein Skorbut ist zurückgekommen. Wir haben also endlich eine Diagnose. Er leidet seit ein paar Monaten an der wohl gefürchtetsten Krankheit aller Entdeckerinnen und Entdecker.
Skorbut wird durch einen konstanten Mangel an Vitamin C im Körper ausgelöst. Und da alle fünf seit ihrer Ankunft auf der Insel kein frisches Obst oder frisches Gemüse gegessen haben und sie ihr Fleisch auch meistens durchbraten, ist es gar nicht so überraschend, dass Skorbut hier ausbricht.
Darüber haben wir auch mit Professor Dr. Gunga gesprochen.
Das ist auch heute immer noch eines der Hauptprobleme auf der Antarktisstation, dass der frische Salat und das Essen geliefert wird. Und in der Dunkelzeit ist dann nichts mehr dazu da. Das Vitamin C ist natürlich etwas, was Sie am besten doch mit der natürlichen Zufuhr an Früchten aufnehmen können. Dann wird am meisten davon aufgenommen.
Ich finde es nur merkwürdig, dass es anscheinend einzig bei Knight zu einem wirklich schlimmen Verlauf kommt. Er ist ja genau dasselbe wie Ada, Crawford, Mora und Gell. Trotzdem ist bis jetzt zumindest nur er betroffen und zwar schon richtig schlimm.
Ich glaube, jetzt ist es super, super wichtig, einmal über Knights Vergangenheit zu sprechen, warum er schreibt, er hat wieder Skorbut bekommen und warum er Stefansson so gut kennt und vielleicht auch klären, dass Knight gar nicht so ein unbeschriebenes Blatt ist.
Knight hat schon einmal eine Polarexpedition gemacht und zwar vor ziemlich genau 5 Jahren zusammen mit Vilhjálmur Stefánsson, also mit dem Mann im Nadelstreifenanzug, der damals noch keinen Nadelstreifenanzug hatte, sondern eine dicke Pelzjacke.
Knight hat auf dieser Expedition früh ähnliche Symptome bekommen. Er ist schnell gereizt, oft melancholisch, träg und er hat diese fürchterlichen Gelenkschmerzen.
Er leidet dann irgendwann unter Schmerzen in der Hüfte. Das kennen wir ja auch schon. Seine Beine tun weh, seine Zähne werden locker und sein Zahnfleisch wird weich. Stefansson war damals dabei und diagnostiziert ihm auch sofort Skorbut, sagt, hey, ab jetzt brauchst du frisches Fleisch, frisches Obst, frisches Gemüse.
In dieser Stefansson-Expedition steht Knight früh dem Tod näher als dem Leben. Dann finden sie 8 Karibu-Zungen, konsumieren die und dann ganz langsam fühlt sich Knight immer besser.
Ich glaube, dass die Erinnerung an diesen Schmerz, die Erinnerung an diese wirklich brutale Zeit vor 5 Jahren, dass die in ihm immer noch schlummert und dass er eigentlich schon relativ früh gewusst haben muss, dass das, was er auf der Insel spürt, genau dasselbe ist, was er vor 5 Jahren auf dieser Expedition gespürt hat.
Ich glaube, dass Knight im Kern wusste, dass er Skorbut hat. Aber zu sagen, ich gestehe mir ein, dass ich die gleiche Krankheit habe wie damals, die mich ruckzuck aus
zu einem Invaliden gemacht hat, ja.
Die mich auch ruckzuck töten kann, aus dem Leben nehmen kann, dazu gehört einiges dazu. Und ich glaube, Knight hat nichts gesagt, einmal um seine Kollegen und Kolleginnen zu schützen, um zu sagen, ich bin da, ich helfe mit, ich gehe auch auf diese lange Reise, egal wenn es mir auch mal schlechter geht, ich bin dabei, ich helfe euch. Und wahrscheinlich hat er diese Krankheit auch vor sich selber versteckt und gesagt, er ist das Rheuma.
Wenn ich es nicht zugebe, dann habe ich sie auch nicht.
Dann kann diese Krankheit gar nicht wieder da sein. Ja. Und jetzt in diesem Tagebucheintrag gesteht sich Knight das erste Mal selbst ein, dass er wirklich ganz, ganz schwer krank ist.
Dieser große Plan, zu Fuß Rettung zu holen, zu Fuß die Insel zu verlassen, ist gescheitert. Sie müssen jetzt umkehren.
Jetzt geht es also nicht mehr darum, irgendwie Sibirien zu erreichen. Es geht auch nicht mehr darum, Proviant zu sparen oder irgendwie gut voranzukommen. Knight ist kurz vor dem Kollaps und sie müssen jetzt so schnell wie möglich zurück ins Camp.
15. Januar, Camp 5. Crawford und ich haben schlimme Erfrierungen im Gesicht. Ich fühle mich sehr schlecht. Ich glaube, ich spüre die Kälte stärker als sonst. Wir beeilen uns, nach Hause zu kommen. Oh, es ist soweit. Mein Skorbut war schlimm heute. Ich konnte kaum gehen. Das einzige Nahrungsmittel, was wir haben, ist angeschimmeltes Robbenöl. Ich esse alles, was ich kann. Die Schmerzen lassen nicht nach. Von allen Abenteuern, die ich erlebt habe, egal ob lang oder kurz, ist das hier das Schlimmste. Ob es Pech ist oder Inkompetenz?
Knight schreibt, dass dieses Abenteuer das Schlimmste ist, was er je erlebt hat. Und dass es vielleicht gar kein Abenteuer ist, sondern Inkompetenz.
Ich musste wirklich ein bisschen schmunzeln, so traurig die ganze Situation auch ist, als ich das gelesen habe. Denn ein anderer, für uns jetzt auch bekannter Mann, hat einmal gesagt, Abenteuer sind ein Zeichen von Inkompetenz. Eine Stelle, die Tore und ich auch in einer anderen Folge schon ein paar Mal zitiert haben und die unter anderem auch in dem Wikipedia-Eintrag steht. Nämlich ein Zitat von dem Leiter von Stefansson.
Ja, Stefansson hat es auch ein paar Mal gesagt und ich weiß nicht, ob er das aus den Tagebucheinträgen von Knight übernommen hat. Es ist tatsächlich ein mega bekanntes Zitat von ihm.
Oder ob die beiden das einfach unabhängig voneinander geschrieben und gesagt haben. Ja, wahnwitzig, dass die jetzt einfach genau die gleichen Floskeln benutzen, um diese Situation zusammenzufassen.
Und jetzt gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder Crawford und Knight schaffen es, trotz Knights miserablen Zustand irgendwie zurück ins Camp, oder nicht.
Egal, was passiert, für Ada, Morwa und Gale ist es auf jeden Fall eine Katastrophe. Vielleicht ist es fast schlimmer, wenn sie zurückkommen, denn dann müssen die Vorräte wieder für 5 statt für 3 reichen.
Und die Hoffnung ist dahin. Die Hoffnung, dass sie es von selbst von dieser furchtbaren Insel schaffen.
Wenn die beiden es nicht schaffen, Hilfe zu holen,
dann sind sie wahrscheinlich verloren.
Dann sind sie wahrscheinlich verloren, ja. Großen Dank an alle, die uns bei dieser Miniserie geholfen haben und die unseren Podcast begleiten.
Da sind als erstes unsere Sprecherinnen und Sprecher. Anna-Lilja Stefan als Ada Blackjack, Gero Wachholz als Lauren Knight, Moritz Broder als Milton Gell und Daniel Leers als Fred Maurer.
Ein großes Dankeschön geht auch an unsere Fachleute, ohne die wir ziemlich lost wären zwischen medizinischen Fachbegriffen, alten Ortsbezeichnungen und historischen Einordnungen. Lieben Dank an Jasmin Löchner, Jennifer Niven und Professor Dr. Hans-Christian Gunga.
Natürlich muss dieser Podcast auch irgendwie finanziert werden. Und an dieser Stelle wollen wir uns nochmal ganz dick für die Unterstützung von werkzeug-garten.de bedanken.
Ihr findet da alles, was den Menschen in dieser Folge weitergeholfen hätte. Okay, kein Fleisch, aber dafür alle Geräte für Haus und Garten, um euer Zuhause in Schuss zu halten.
Das Sortiment reicht von Scheren, Messern und Äxten über Handtücher? Lol, das wusste ich noch nicht.
Habe ich gesehen, ich habe es auf der Seite gesehen.
Weil ich brauche neue Handtücher.
Let's go.
Es gibt auch Öle, Ersatzteile. Ihr könnt also einkaufen und euch von dort immer die passenden Ersatzteile holen. Ab 50 Euro kriegt ihr die Bestellung versandkostenfrei in Deutschland, ab 100 Euro auch in Österreich und das geht super schnell.
Lieben Dank an Raphael, den Chef des Ladens und coolerweise auch den Fan des Podcastes. Ihr findet den Link wie immer ganz oben in den Shownotes. Wenn ihr was bestellt, dann gebt gerne bei den Notizen wild und fremd ein, dann bekommen wir einen kleinen Bonus.
Vielen Dank auch an euch, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns bewertet, dass ihr kommentiert, dass ihr uns weiterempfehlt. Das hilft uns großartig. Und allen voran danken wir natürlich unseren Outlaws auf Steady.
Das wären Luisa Schachtner,
Jonas Arndt,
Helge Dilger,
Daniel Eitz,
Triton Fischbart,
Sandra Frese,
Nico Grundhöfer,
Frederik Hanke,
Nicole Kuhlemann,
Sandrine May,
Zucht und Zucker
und Fluffy.
Wenn ihr uns auch unterstützen wollt und im Abspann genannt werden möchtet, dann schaut unbedingt auf der Crowdfunding-Seite Steady vorbei. Also der zweite Link in unseren Shownotes. Da gibt's verschiedene sehr, sehr coole Optionen.
Die Quellen für unsere Folge findet ihr wie immer in den Shownotes.
Und zum Abschluss bewertet uns gerne. Teilt die Miniserie mit allen, die sowas lieben könnten.
Macht's gut.
Ciao.